gerade schon ein paar Monate her, als ich das letzte Mal hier war. 5 Jahre, vielleicht länger. Karl-Heinz, wo bist du? Okay. Ungefähr vor Corona auf jeden Fall, deutlich vor Corona. Super, könnt ihr das ein bisschen zurücknehmen? Ich habe eigentlich schon eine laute Stimme. Genau, das halt so. Ja, ihr habt Livestream, das muss ich meiner Frau erzählen. Die kann euch dann kann den Gottesdienst von der Badewanne aus dann angucken. Das braucht sie. Ja, schön, super, klasse, ich freue mich. Bis Mai bin ich jetzt ein paar Mal hier. Der Daniel Justus hat mich angefragt. Und ja, doch, es wird gut. Schön. Wir gehen heute einen Text durch, den jedes Kind kennt. Mach mal die erste Folie an die Wand. Habt ihr schon mal gehört, oder? Der brennende Dornbusch und Mose davor. Was ist geschehen, bis es zu dieser Situation kam? Mose war ja ein Hebräer. Seine Mutter hat ihn ausgesetzt in Ägypten. Die Tochter des Pharaos hat ihn gefunden. Und er wurde dann am Hof des Pharaos erzogen. Und ja, ich glaube, es war so ein richtiger Heißsporn, der Moses, ein jähzorniger Typ. Er konnte Ungerechtigkeit um die Bohne nicht vertragen. Und so kam er in eine Situation, wie gesagt, als Mitglied der Pharao-Familie, wo er gesehen hat, dass wie ein Ägypter einen Hebräer einfach schlecht behandelt hat, und den hat er dann zur Rede gestellt, und es kam, wie es kommen musste bei so einem jähzornigen Typ, der hat ihn totgeschlagen, also Mose hat ihn totgeschlagen. Und dann kam nochmal eine Situation, wo einer der Hebräer ihn erkannt hatte, wollte er wieder einen Streit schlichten, der Mose, und er hat ihm dann gesagt, willst du den jetzt auch totschlagen? Und da hat er gemerkt, oh, jetzt wird es gefährlich für mich. Der Pharao wollte ihn töten. Und dann ist er geflohen in die Wüste. Und dort hat er seine Frau getroffen an einem Brunnen. Und ja, da war er dann 40 Jahre. 40 Jahre in der Wüste. War vertraut mit brennenden Dornbüschen. Das kommt öfters vor, dass mal ein Busch oder irgendetwas in der Wüste in Flammen aufgeht. War also keine ungewöhnliche Situation. 40 Jahre weg aus Ägypten. Er hat die Schafe seines Schwiegervaters Jitro gezüchtet oder geweidet. Ja, und so kann man sein Leben auch verbringen. Gell? 40 Jahre. Bis er in diese Situation kam, dass er einen brennenden Dornbusch gesehen hat. Und das Außergewöhnliche war, dieser Dornbusch ist nicht verbrannt. Er hat immer weiter gebrannt. Und da sagte Mose, Mensch, das muss ich mir mal näher angucken. Er wurde neugierig und ging dann praktisch in die Nähe des Dornbusches. Und jetzt schauen wir uns mal den Text an. Kapitel 3, Abvers 1. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher anschauen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch zu: Mose, Mose, hier bin ich. Antwortete Mose: Komm nicht näher, befahl Gott ihm, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Und dann redete Gott weiter. Der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Stell dir mal vor, du begegnest Gott und Gott spricht zu dir, er erklärt dir, wie sehr es ihm wehtut, dass Menschen leiden unter irgendwelchen Regimen, unter irgendwelchen Situationen. Und Gott sagt dir: Und du, geh du und hol meine Leute daraus. Was würdest du sagen? Wow. Zuallererst eine persönliche Begegnung mit Gott, stell dir das vor. Einzelunterricht. Gott spricht exklusiv zu dir. Alleine das ist schon ein unglaubliches Privileg. Und dann bekommst du eine Berufung, ein persönliches Mandat, einen persönlichen Auftrag von dem Gott, der Himmel und Erde erschuf. Mach das, geh dahin. Du bist jetzt mein Beauftragter, mein Repräsentant. Was würdest du sagen? Mehr geht nicht, oder? Mehr Ehre kann dir nicht zuteil werden, wie eine persönliche Begegnung mit Gott und ein persönlicher Auftrag. Gell? Ihr seid so ruhig. Sagt doch mal ja. Oder nein. Ja, ihr ahnt schon, was kommt. Gell? Jetzt gucken wir uns mal die Antworten von Mose an. Mach schon mal das Nächste. Wow, was sagte Mose? Was für ein unglaublich demütiger Mann. Diese Antwort: Wer bin ich, dass du mir so einen Auftrag gibst? Das ist wahre Demut, oder? Unglaublich, wer bin ich? Also auf jeden Fall, es war als erste Antwort die absolut richtige Antwort. Das kommt gut rüber, wenn du zuallererst sagst: Wer bin ich, dass ich so etwas tun sollte? Und so ist Mose eingestiegen in dieses Gespräch mit Gott. Und die Antwort Gottes: Hey, ich weiß, dass du nichts bist, aber ich bin bei dir. Hey, geh! Ich bin bei dir, auf Schritt und Tritt. Das war die Antwort Gottes. Und dann wir müssen das jetzt abkürzen, das geht über 40 Verse so. Stell dir mal vor, gell, es ist gut, dass wir eine Verszählung haben in der Bibel. Manchmal ist es gut. Gell. Und hier kannst du zählen, so ungefähr 40 Verse bei mir, 2-3 Seiten in meiner Bibel, diese Diskussion zwischen Gott und Mose. Auch schon interessant, gell? So. Das war die erste Antwort auf diese Berufung. Und die zweite, mach mal, sie werden mir nicht glauben. Und Gott hat ihm auch darauf wieder eine Antwort gegeben. Mach gleich die dritte. Sie werden nicht auf mich hören. Diese beiden Antworten lesen wir in einem Satz. Sie werden mir nicht glauben und sie werden nicht auf mich hören. Was sagte Gott in der Kurzfassung? Hey, was hast du in der Hand? Einen Hirtenstab. Gott sagte, Mose, ich rüste dich aus. Und er hat ihm dann die Beispiele gegeben, der Hirtenstab, der Aussatz, das Wasser, das zu Blut wird und so weiter und so fort. Hat ihm gesagt, das wird passieren. Du hast die Autorität da dazu. Und da hat Mose wieder geantwortet. Und was war seine nächste Antwort? Ich kann nicht gut reden. Der war ganz schön tough, der Mose, du. Gell, verwickelt Gott in eine Diskussion, und zwar in eine lange Diskussion mit ihm. Ich kann nicht gut reden, sagte er. Und das hat sich auch nicht geändert, seit ich jetzt gerade mit dir rede. Unglaublich, oder? Ich kann nicht gut reden. Und Gott sagt wieder, wie langmütig, wie geduldig geht Gott mit Mose um und auch mit uns. Ich meine, diese Botschaft ist ja für uns und nicht für den Mose. Das ist ja schon länger her. Gott sagt, ich werde dir die richtigen Worte geben. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Das zeigt so die Einstellung von Mose. Das war die letzte Antwort. Und da hat Gott wirklich die Sicherung rausgehauen. Ich meine, Gott hat es vorher schon gewusst. Die Einstellung von Mose. Er hat einfach gesagt, Gott, ich habe keinen Bock. Das war seine Antwort. Schick einen anderen. Und Gott wurde wütend, lesen wir. Er wurde wütend über diesen unverschämten, unmotivierten Null-Bock-Kerl. Schick einen anderen. Und trotzdem sehen wir das Wesen Gottes auch in dieser Situation. Er hat sich geärgert, er wurde wütend und er hatte nochmal eine Lösung. Hey, ich schicke dir deinen Bruder Aaron. Geh mit ihm. Er wird für dich reden. So ging diese Geschichte aus und diese Diskussion zieht sich tatsächlich über circa 40 Verse hin. Und dann hat sein Schwiegervater, der Jitro, ihm gesagt, du geh hin, ich segne dich. Und dann ist er gegangen. Interessant, gell? So, diese Geschichte möchte natürlich uns etwas erzählen. Warum hat denn Mose so reagiert? 40 Jahre weg von Ägypten. Er hat eine Frau, eine Familie gegründet. Er hatte seine Ruhe. In der Wüste ist nicht so viel los. Er hatte wahrscheinlich ein gutes Auskommen. So ein geregeltes Leben, versteht ihr? Warum sich sowas antun dann noch? Etwas Neues. Vor 40 Jahren hatte er Ägypten verlassen. Warum zurück in die Vergangenheit? Muss man sich sowas antun? War alles Paletti bei ihm? Er hatte keine Lust auf Neues. Er hatte keine Lust, all das, was er sich sein ganzes Leben erarbeitet hat, hinter sich zu lassen und im Auftrag Gottes etwas Neues anzufangen. Also ich bin ja auch ein alter Ranger, gell? Bin seit 2018 aus dem operativen Dienst draußen und das ist gut so, aber wisst ihr, einmal Ranger, immer Ranger, im Herzen hast du das drin bis zu deinem Tod. Und wir hatten ja die letzten paar Jahre Corona und viele Dinge durch die Maßnahmen wurden geschlossen. Wir können uns erinnern an die Lockdowns und so weiter und so fort. Und in unserer Firma, da haben wir auch Leute drin, die ehrenamtlich tätig sind. Und ich weiß, bei den Rangers war es eine sehr, sehr schwierige Zeit, die Kinder da zu halten. Aber die haben es sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß aus manchen Gemeinden haben sich halbiert, andere haben Zuwachs bekommen. So, es gibt, manche haben einfach das Beste aus der Situation gemacht, Livestream beispielsweise, gell? Und andere haben gesagt, oh, ist alles so schlecht und diese Lockdowns wollen wir nicht befolgen und was weiß ich was alles. Und gerade mit einer Mitarbeiterin habe ich mich letzte Woche, glaube ich, unterhalten. Sagt, wie geht es euch denn jetzt so? Da sagt sie, ja, diese Corona-Maßnahmen, die haben Auswirkungen bis heute. Und wissen Sie, Herr Knecht, bei uns im Verein, da sind Leute weggegangen, weil man sich ja monatelang hat nicht treffen können. Die kommen nicht mehr wieder. Die sind weg. Was ist passiert? Vielleicht ähnlich wie bei Moses. Die sind weggegangen und haben festgestellt, du, es geht auch ohne Ehrenamt. Es geht auch mit Faulenzen zu Hause. Ich muss mir das nicht mehr antun. Und dann kommen die ganzen Regularien noch dazu, Datenschutz und so weiter und so fort, wo man sich sowieso fragen muss, muss man sich so etwas antun, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten als Ehrenamtlicher? Als allererstes musst du dein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, etc. Du stehst immer in der Kritik, immer im Fokus. Und diese Frau hat gesagt, du, bei uns im Verein, wir haben keine Leute mehr. Die sind weg, die sind gegangen, haben festgestellt, du, das ist gemütlich zu Hause, sich nicht zu engagieren und kommen nicht mehr wieder. Schau in die Restaurants, die Leute sind gegangen, die Restaurants wurden geschlossen, die sind irgendwo anders hingegangen, die arbeiten jetzt wunderschöne 38,5 Stunden in der Woche und am Wochenende gehen sie in ein Restaurant und warten einen schönen Service und sagen, das muss ich mir nicht selber mehr antun, bei den unfreundlichen Gästen zum Teil. Versteht ihr? Das ist die Situation, in die wir so schnell kommen können. Ach, es ist doch gut, es ist doch gemütlich hier, geht doch auch so. Oder die Servicekräfte, die Kassiererinnen in den Supermärkten, das waren ja die Helden Anfang von Corona, Anfang der Corona-Zeit. Und heute, du, wie werden die angepflaumt? Machen Sie mal eine andere Kasse auf. Ja, ich kann auch nur arbeiten, das interessiert mich nicht, was Sie können. Wie gehen wir miteinander um? Und hier der Mose, das beste Beispiel, der hat ja einfach keinen Bock mehr. Und hat es Gott ganz ehrlich gesagt. Ehrlich war er, das muss man ihm lassen. Und das erwarte ich auch von euch heute, dass wir uns ehrlich fragen, hey, wo stehe ich denn? Nämlich, wir haben auch einen Auftrag. Geh nach Ägypten, ist das Thema dieser Predigt. Geh nach Ägypten, ist nicht hier drin. Gell? Nicht hier drin. Man kann sich's hier so schön einrichten. Ihr habt ein wunderschönes Gemeindehaus, geregelte Gottesdienste. Lobpreis war schön, gut, gell? Man kann auch dann rummeckern. Ah, aber heute war kein englisches Lied, also es gibt nichts zu meckern. Ja. So. Man kann über die Predigten diskutieren. Ah, der Prediger liegt mir jetzt gar nicht so und so weiter. Wir können rummeckern über alles Mögliche, gell? Zu kalt, zu warm. Also bei euch ist warm genug, gell? Zieh beinahe meine Jacke aus. Ja, alles geregelt und es geht ja eigentlich auch einigermaßen, oder? Passt schon. So, Wir diskutieren über Lehrthemen und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen passt es. Also, und wenn es jetzt nicht ganz passt, es gibt ja auch andere Gemeinden, auch noch hier in der Gegend, kann man da auch hingehen, Psychle machen und so weiter und so fort. Ja, aber so im Großen und Ganzen passt es. Gell? So, wir brauchen nicht nach Ägypten gehen, brauchen wir nicht. Als Mose sich dem Dornbusch näherte, sagte Gott zu ihm: Stopp, komm nicht näher. Mose, du stehst auf heiligem Boden, zieh deine Schuhe aus. Und das hat für mich so mehrere Bedeutungen. Sind wir noch dran an der Lebensrealität? Sind wir noch dran an der Lebenswirklichkeit? Oder haben wir hier so einen Kuschelclub, ist so nett und gut, gell, und passt? Gott sagt, du stehst auf heiligem Boden. Was für eine Beziehung haben wir zu Gott? Wir haben so schöne Lieder gesungen heute Morgen. Dir allein gebührt die Ehre. Singen wir das oder sagen wir das aus tiefstem Herzen? Gott, Himmel und Erde hast du erschaffen. Du hast so viel für uns getan. Dir allein gebührt die Ehre. Oder meckern wir und maulen und Gas wird teurer und Lebensmittel werden teurer und Energie wird teurer und alles wird teurer. Und dann sagen wir als gute Christen, ganz schlecht sieht's aus, Jesus, hoffentlich kommst du bald. Das ist nicht die falsche Antwort. Falsche Antwort. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und wisst ihr, als Rangers haben wir immer wieder Camps und auch Ausbildungscamps. Und ich habe viele solche Ausbildungscamps durchgeführt. Und da kamen dann immer Leute aus Osteuropa. Und das ging mir dann so regelmäßig unter die Haut. Und die haben gesagt, weißt du, nur um die Anreise von Rumänien hierher zu machen, das kostet mich ein Monatsgehalt. Da sind die Campkosten noch gar nicht drin. Die Lebensmittelpreise dort waren früher schon ungefähr so hoch wie bei uns. Und das bei einem Monatsgehalt von 500 Euro. Hallo? Und wir meckern? Sind wir noch dran? Spüren wir noch, wie es uns geht und wie es anderen Menschen geht in unserem Land? Wir täten manchmal gut daran, unsere Schuhe auszuziehen. Da spürst du nämlich den Boden, auf dem du stehst. Da wirst du sensibel, wo du drauf gehst. Und wir tun gut daran, uns diesem heiligen Gott zu nähern ohne Schuhe. Wisst ihr, einfach mal so ruhig werden, auch im Gottesdienst, ruhig werden vor Gott. Aufhören mit Diskutieren, aufhören mit Meckern, einfach mal ruhig werden. Danke, Jesus. Ja, dir allein gebührt die Ehre. Das hat er begriffen, dieser Moses. Der hat seine Schlappen ausgezogen und der war barfuß, war wahrscheinlich noch besser unterwegs wie wir heute. Gell? Wir spüren ja jeden Stein. Das müssen wir vielleicht mal wieder üben, mehr barfuß gehen. Aber versteht ihr die Botschaft dahinter? Hey, zieh deine Sandalen aus, zieh deine Schuhe aus. Hey, sensibel werden. Mit wem reden wir da? Gott hält es aus. Du kannst auch schimpfen mit Gott. Gott hält es aus. Und wisst ihr, was das Geniale dran ist? Er lässt uns nicht einmal los, wo er sagen kann, dieser Kotzbrocken, du, von dem habe ich jetzt genug. Gott hat nie genug. Warum macht Gott das? Warum lässt er sich auf uns ein? Weil er uns so sehr liebt. Weil er uns so sehr liebt. Und wir lesen das ja in dieser Geschichte. Hey, Mose hat die Hebräer vielleicht vergessen in Ägypten, Gott nicht. hey, es tut mir weh, wenn ich sehe, wie es meinem Volk geht. Gott braucht uns nicht, um nach Ägypten zu gehen. Aber er hat seinen Plan, seine Strategie so festgelegt, dass er sagte, ihr seid mein Bodenpersonal, jeder Einzelne. Und ich wünsche, dass du gehst nach Ägypten, nicht ich. Gott, mit einem Wisch könnte er die Situation gut machen, aber er liebt uns so sehr, dass er uns mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem ganzen göttlichen Wesen füllen möchte und sagen, guck mal, das tut dir gut, gell? Das Gefühl, geliebt zu sein. Und jetzt geh hin. Jetzt gehst du nach Ägypten. Jetzt gehst du in dieses Kinderheim. Jetzt gehst du in dieses Seniorenheim. Jetzt gehst du auf den Marktplatz. Du bist mein Repräsentant. Und du kümmerst dich jetzt um dieses Kind, um diesen alten Menschen. Wir lesen es in Matthäus 5. Vers 13 und 14, da sagt uns das Jesus, schauen wir mal kurz rein, da geht es um Salz und Licht. Ihr seid das Salz, wir sind das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten. Wie etwas, das nichts wert ist. Wir sind das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Ihr seid ja hier auf dem Berg. Ihr könnt über Sigmaringen runterstrahlen. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Darf man das sehen, was in deinem Herzen vorgeht, was in deinem Gehirn vorgeht? Darf das an die Öffentlichkeit? Hast du den Mut, es leuchten zu lassen? Salz, wenn ich es kaufe und es bleibt in dem Karton drin, dann wird es irgendwann verrottet sein. Salz ist nicht da zum Selbstzweck, sondern es ist als Würze für Speisen gedacht. Sind wir eine Würze für die Menschen in unserem Umfeld? Was für eine Art von Würze sind wir? Genauso mit dem Licht. Aber Leute, das ist der Auftrag Gottes an uns. Und du musst nicht nach Ägypten, ins geografische Ägypten gehen. Das habt ihr jetzt schon mitbekommen. Das spürt ihr, Ägypten ist hier, mitten unter uns. Aber ich würde schon sagen, außerhalb des Gemeindehauses. Das schon. Ich erinnere mich auch sehr gerne an eure Open-Air-Gottesdienste unten an der Donau, in diesem Amphitheater. Hey, Ägypten ist etwas ganz, ganz Kleines. Salz und Licht sein ist etwas ganz, ganz Kleines. Du darfst nur unter die Leute gehen. Und da bist du Salz und Licht, wenn du gefüllt bist mit dem Wesen Gottes. Das ist die Bedingung, dass wir angeschlossen sind. Jesus erzählt uns ja auch das Gleichnis vom Weinstock. Wir sind die Reben, Jesus ist der Weinstock und Gott Vater ist der Weingärtner. Und da kommt x-mal, du musst angeschlossen bleiben, angeschlossen bleiben, angeschlossen sein. Ohne Anschluss an Gott, ohne eine persönliche Beziehung zu ihm, ist es nicht möglich. Ich finde es interessant, ich glaube, diese Woche kam es in irgendeiner Zeitung, unser Ministerpräsident, der Kretschmann, kommt ja von hier aus Leitz, gell? Also, der hat gesagt, jetzt weiß ich nicht mehr, hat er gesagt, die Christen oder die Kirchen sind enorm wichtig in unserem Land, weil sie der Gesellschaft soziale Wärme geben. Fand ich stark, du. Unglaublich. Unser Ministerpräsident, gell, bezeichnet sich ja selbst als zweifelnder Christ. Ja, als Christ kannst du schon manchmal zweifeln, manchmal auch verzweifeln. Aber ich fand das so bemerkenswert, du. Soziale Wärme, Jesus sagt dazu, Licht und Salz. Soziale Wärme. Gell? Und jetzt stell dir mal vor, wenn die Christen alle weg sind aus unserer Gesellschaft, aber dann gehen die Lichter aus, du. Dann wird es dunkel, dann wird es richtig kalt, dann wird es fad, dann nimmt das Böse überhand. So, hey, bleib angeschlossen an Jesus, über den wir so schöne, wunderbare Lieder gesungen haben. Und dann lasst uns rausgehen zu den Menschen, die dir Gott in den Weg stellt. Lasst uns einfach an der Lebensrealität teilnehmen und sagen, hier bin ich. Bei uns in Ravensburg oder im Schussental gibt es jedes Jahr eine Vesperkirche. Kennt ihr das? Habt ihr sowas auch hier? Gell? Das sind so kleine Dinge. Salz zu sein und Licht zu sein. Du, das wäre doch mal was, weißt du, für Sigmaringen. Die FCG nimmt teil an der Vesperkirche, wenn ihr sowas habt. Gell? Einfach kümmern. Da sein, den Leuten die Haare schneiden, Essen austeilen, irgendwas. So bist du Licht und Salz. Eigentlich ganz easy, oder? Ganz einfach. Aber wir müssen aufstehen aus unserem schönen, eingerichteten Zuhause, aus unserem Umfeld und uns auf die Beine machen und dorthin gehen. Sichtbar sein, Licht und Salz sein. Und das kann jeder. Weißt du, mindestens einmal in der Woche habe ich diese Diskussion bei uns in der Firma. Ich bin jetzt nicht mehr im operativen Geschäft, bin nur noch der Opa, der das Licht ausmacht und mit den Leuten redet. Ich, mit allen und die Renate, das ist die Oma, die gute Seele, zu der kommen die Leute und schütten dann ihr Herz aus. Und dann kriegst du so mit, wie es den Leuten so geht. Und dann sage ich, hey, du kannst die Welt verändern. Also gejammert wird ja jeden Tag, gell? Alles so schlecht, etc. pp. Da sage ich, hey, du kannst die Welt verändern. Ja, da, ja wenn, wie wenn ich da was ändern könnte. Ja, jeder von uns ist ein Weltveränderer. Mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit seinen Wesenszügen in uns, können wir die Welt jeden Tag zu einer besseren Welt machen. Ihr habt so viele Kinder hier. Das, was du deinem Kind mitgibst, das verbessert oder verschlechtert die Welt. Das ist Saatgut. Das Saatgut wird irgendwann aufgehen. Und dann gibt es dein Kind seinen Freunden mit. Und so geht es fort. Jeden Tag können wir die Welt verändern und etwas besser machen. Du, so gehe ich in jede Woche rein, in jedes Jahr brauche ich nicht extra einen Vorsatz für 2023. Ich verbessere die Welt. Schon mein ganzes Leben verbessere ich die Welt. Und du kannst es auch. Das ist Gottes Auftrag an jeden Einzelnen von uns. Hey, und das ist gar nicht schwer. Und selbst wenn du mit Gott diskutierst wie ein Mose, alles paletti. Wenn du am Schluss das tust, wozu er dich aufgetragen hat. Und das tut anderen gut und das tut dir gut. Zuallererst tut es dir gut. Wisst ihr, wenn ich so eine Predigt vorbereite, ich bin der Erste, der davon profitiert. Gell? Wir Prediger, wir predigen zuallererst für uns selber. Gell? Und das ist so schön, gell? So dir selber mal was zuzusprechen. Gell? Und so spreche ich das auch mir zu, mir ganz persönlich. Und das ist so schön, wenn Gott so viel Vertrauen in uns hineinsteckt, dass er sagt, hey, du packst es, ich bin bei dir, wie erst der Mose gesagt hat, du kannst es. Wie wär's, wenn wir heute diesen Gottesdienst benutzen, uns von diesem Feuer, das Mose in diesem Dornbusch begegnet ist, entzünden zu lassen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum x-ten Mal. Und dieses Feuer, das verlöscht nicht, das brennt dich nicht aus, sondern das füllt dich zuallererst, reinigt dich. Das göttliche Feuer reinigt uns. Ich möchte abschließen mit der Berufung von Jesaja. Und er sagt, ja, Jesaja, der große Prophet. Hey, das war ein Mensch wie du und ich. Und als Gott oder als er in der Gegenwart Gottes war, wie Mose, da hat er nicht angefangen zu diskutieren mit Gott, er hat etwas anders reagiert. Und das schauen wir uns mal kurz an noch zum Schluss. Jesaja 6. Ich lese ab Vers 5. Da sagte ich, also Jesaja spricht hier in der Ich-Form, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. So Jesaja befand sich in der Gegenwart Gottes und hat sich selber erkannt. Gott hat wahrscheinlich gesagt, ja, Jesaja, du hast schon recht. Ja, du bist ein Mann mit unreinen Lippen, in einem Volk mit unreinen Lippen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, diese glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt und deine Sünden sind dir vergeben. Und so lesen wir das auch im Neuen Testament, wo wir uns erkennen, wo wir fehlgelegen sind, wo wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, hey, da dürfen wir zu Jesus kommen, zu Gott kommen und er ist treu und gerecht. Lesen wir im 1. Johannesbrief ganz am Anfang, und er vergibt uns unsere Sünde und er reinigt uns. Altes Testament, Neues Testament. Und jetzt kommt der Clou. Gell? So fast wie bei Mose. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Und der Jesaja hat keine Diskussion angefangen mit 40 Versen. Seine Antwort war, hier bin ich. Hier bin ich, sende mich. Traust du dich? Ich wünsche mir das so sehr, dass diese Lieder, die wir gesungen haben, dass die aus unserem Herzen kommen. Ehre sei dir allein. Und wenn du das Rufen Gottes hörst und er fragt jeden von uns, auch wieder so, gell, so typisch Gott, der kommt nicht mit dem Prügel und sagt, wie lange bist du jetzt schon in der Nachfolge, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, hockst immer noch hier drin, traust dich nicht rauszugehen und den Menschen etwas Gutes zu tun. Gott fragt uns jeden Tag, wen soll ich senden? Bist du bereit? Und ich wünsche es mir, dir von Herzen, dass wir sagen können, Herr, sende mich. Ich bin bereit, weil du bist bei mir. Ich bin nicht allein. Du bist bei mir. Und ich denke, jetzt haben wir das Abendmahl, dass wir uns vielleicht nach dem Abendmahl mal gucken, eine Zeit nehmen, wo wir einfach auch einander segnen können, miteinander beten können. Der Daniel wird es dann ansagen. Kommt drauf an, wie viel haben wir denn? Naja, kriegen wir zeitlich hin. Ja, okay, das wäre so schön, dass du Gott persönlich eine Antwort geben kannst. Und Sinja und das Lobpreisteam, ihr werdet uns dann begleiten. Aber jetzt zuerst Abendmahl. Gell? Okay, Amen. Danke, dass ihr zugehört habt.